ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Es ist ja Muttertag und darum möchte ich mich mal einer Mutter zuwenden. Es ist ja ganz interessant, dass in der Bibel mehrere Mütter uns ganz besonders vorgestellt werden. Mal eine ist Hanna, weiter die Jochebed, das ist Mutter von Moses, Salome, später bei den Aposteln, das war Mutter von Johannes und Jakobus. Und die werden ganz besonders rausgehoben. Mütter haben eine ganz besondere Stellung in der Familie. Klar, die Väter sollen die Mütter unterstützen, das ist ganz klar. Aber trotzdem werden die Mütter besonders rausgehoben. Und ich möchte jetzt mal so eine Mutter mit euch anschauen, nämlich Hanna. Müsst ihr euch mal vorstellen, in der Zeit, wo Hanna gelebt hat, das war am Ende der Richterzeit, hat das Volk Israel eine enorm negative Phase hinter sich gehabt. Es ist immer wieder abgefallen von Gott, dann hat Gott wieder einen Richter eingesetzt, hat das Volk wieder zurückgeführt in die Gemeinschaft mit Gott, dann ist es wieder abgefallen von Gott, dann hat Gott wieder einen Richter eingesetzt, dann hat wieder das Volk Israel zurückgeführt zu Gott. Und irgendwo hat Hanna, die Frau, die wir jetzt werden anschauen, den Eindruck gehabt, jetzt ist heute genug. Also das muss ändern. So kann das nicht mehr weitergehen. In Israel. Interessant ist, dass eine Frau das in ihrem Herzen hatte. Und jetzt wollen wir mal die ein bisschen näher anschauen. Der Elkana, der Mann von der Hanna, ist aus dem Stamm Ephraim gekommen. Das lesen wir alles im 1. Samuel-Buch, Kapitel 1, Vers 1 bis 28. Ich möchte jetzt nicht alles einfach so langfertig vorlesen. Ich tue teilweise erzählen, zwischendurch ein bisschen vorlesen, einfach, dass wir das ganz klar in Erinnerung gerufen bekommen. Der Mann, der Elkana, hat zwei Frauen gehabt. Wie das etwa 1160 vor Christus vielfach ist der Fall gewesen. Also Hanna hat etwa 1160 vor Christus gelebt. Also etwa vor 3000 Jahren. Das ist schon ein bisschen lang her. Und der Mann, der Elkana, eben, hat die beiden Frauen gehabt. Wie das Brauch ist gewesen. Und der Mann, der aus dem Stamm Ephraim gekommen ist, war ein tiefgläubiger Mann gewesen. Wie das in Israel immer noch sättige Leute hat gegeben. Und eines im Jahr ist er mit seiner Familie nach Silo gegangen. In Silo ist die Stiftshütte gestanden, wo ja bei der Wüstenwanderung aufgebaut worden ist. Und man hat ein tempelartiges Gebäude gemacht um die Stiftshütte herum. Ist interessant, ist nicht nach Jerusalem gegangen. Erster König David hat ja nachher ein Bundesladen und die ganze Stiftshütte nach Jerusalem gebracht. Und erst der Salomo hat nachher den Tempel gebaut. Das war also vorher gewesen. Man hat also, ist nach Silo gegangen. Und dort in Silo hat er die Opfer gebracht, die Gott dem Volk Israel vorgeschrieben hat. Das ist so gegangen, mal einmal hat er für alle in seiner Familie Sündopfer dargebracht. Er hat also für sich selber, für Peninna, für Hanna, für die Kinder, die er hatte, von der Peninna, hat er die Sündopfer dargebracht. Anschliessend hat er Brandopfer dargebracht, so wie das Gott befohlen hat. Und anschliessend noch Dankopfer. Und bei den Dankopfer konnte man ja miteinander essen. Miteinander konnte man sich freuen, an dem, dass man auf einem lebendigen Gott dienen kann. Und immer beim Essen von dem Dankopfer, das ist ja so vorgeschrieben, könnt ihr alles nachschauen im 3. Mosesbuch, genau was wir können essen und wie das war. Und dann immer hat Peninna Hanna verärgert. Wir müssen sehen, Peninna hat Kinder gehabt, Hanna hat keine Kinder gehabt. Und in Israel war es so, dass die Frauen, die Kinder hatten, als gesegnet gelten haben. Und die Frauen, die keine Kinder hatten, die hat man verachtet. Und Peninna hat sich zu Recht rausgenommen, für diese Frau zu zeigen, los, irgendwo stehst du nicht unter dem Segen Gottes. Dass die Gott einfach so kinderlos lassen, zeigt doch, dass Gott wie keine Zuneigung hat zu dir. Und das hat der Hanna immer enorm wehgetan. Darum ist sie überhaupt gar nicht gern nach Silo gegangen. Und wieder einmal, wo sie nach Silo gegangen sind und Peninna die Hanna wieder so innerlich verletzt hat, ist Hanna aufgestanden und ist in den Vorhof vom Tempel gegangen. Ich kann mir gut vorstellen, sie ist dort so in eine Ecke hineingestanden und hat Gott ihre ganze Not, die sie hatte, gesagt. Das möchte ich vorlesen, das steht hier im Vers 10 im ersten Kapitel. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Könnt ihr euch vorstellen, dort im Ecke ist die Hanna gestanden. Hat geheult und geweint. Warum ist der Segen Gottes nicht auf meinem Leben? Warum tut Gott sich meiner nicht erbarmen? Hat die ganze Not einfach dort Gott müssen sagen. Und dann sagt sie noch etwas. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Sie sagt hier, wenn du Gott sich über mich erbarmst und mir ein Bubli schenkst, dann werde ich das Kind für dich weihen. Ich werde das Kind für dich erziehen. Und das soll ich dir gehören. Ich werde das ganze Leben von diesem Kind dir weihen. Sie hat dir gebetet und einfach alles zusammen vor Gott ausbreitet. Und ich meinte, genau so, wie es Hanna damals gemacht hat, sollte es auch wir machen, wenn wir Nöte haben. Es gibt auch hier Frauen unter uns, die manchmal grosse Nöte haben. Die einfach grossen Druck in ihrem Leben haben. Niedergeschlagenheit empfinden. Und irgendwo fühlt man sich wie von Gott ein Stück weit wie vernachlässigt. Und dann können wir es doch machen wie Hanna. Wir können wie vor Gott kommen und sagen, Gott, du siehst mich nicht. Du weisst mir Last, die in meinem Herz inne ist. Aber etwas muss ich noch sagen. Bevor das Hanna dort in der tempuinischen Gebeten hat man für sie ein Sündopfer dargebracht. Und wir können nur als gereinigte Menschen mit Gott reden. Und unser eigentliches Sündopfer, das wir haben, das ist Jesus Christus. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Jesus war bereit gewesen, alle unsere Sünden, all das, was wir verkehrt und falsch gemacht haben in unserem Leben, auf sich zu nehmen. Und er war bereit gewesen, dort für mich in den Tod zu gehen. Und Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Und jetzt kann er allen Menschen sagen, ich habe dir die Sünden vergeben. Ich habe dir all die Lebensschulden weggenommen. Ich habe dir sogar ein neues Leben schenken, wenn du mich aufnimmst in mein Leben. Und jetzt stellen wir sie vor, genau das dürfen wir heute. Ein Mensch kann seine Sünden Jesus bringen. Jesus bewusst ins Leben aufnehmen. Und nachher wird er ein Kind vom Allerhöchsten. Ein Kind von Gott. Und als Kinder von Gott können wir das, was uns belastet und bewegt, Gott sagen. Und das sind ja viele Frauen heute, diesen Morgen da, wo Kinder von Gott sind. Kinder vom Allerhöchsten. Und wir haben vorhin noch einleitend gehört, und wenn wir wieder Schuld auf uns geladen haben, können wir die Gott abgeben. Er reinigt uns wieder neu mit seinem heiligen Blut. Und dann können wir vor Gott stehen und sagen, Herr Jesus, du siehst meine Not. Du weißt, was mich bedrückt. Und du verstehst mich. Du begreifst mich. Es heisst, und sie weinte sehr. Manchmal bleibt uns gar nichts anderes übrig als Tränen. Manchmal können wir das fast nicht in Wort fassen, was uns eigentlich belastet und bedrückt. Es ist manchmal so schwer, dass man es gar nicht richtig formulieren kann. Und wir dürfen aber eins wissen, Gott lässt auf mich. Hanna hat gewusst, Gott lässt auf mich. Der Eli, der Hohepriester, der dort am Eingang vom Tempel gehockt ist, sieht, wie die Frau dort steht. Und weil sie so lange dort gestanden ist, und hat er auf einmal geschaut, was die macht. Dann hat sie gesehen, dass die das Maul bewegt, aber hat nichts gehört. Das ist nicht eine Schwerhörigkeit, ich glaube, später ist es auch schwerhörig geworden, aber damals noch nicht. Er hat einfach nichts gehört. Und nachher hat er daraus geschlossen, das ist eine besoffene Frau. Die hat zu viel Wein getrunken. Das hat es manchmal gegeben im Tempel. Und nachher ist er zu ihr gegangen und hat gesagt, los, wir sind hier an einem heiligen Ort, liebe Frau, da. Darf ich dich bitten, sofort den Ort zu verlassen und die Rausch an einem anderen Ort irgendwie abzureagieren? Stellt euch das vor. Ein heiliger Mann, Hohepriester, redet eine Frau so an. Hanna hätte ihn anbecken und sagen, was bist du für ein Bursch? Stell mir sie vor, ich bin so in ihrer grossen Not. Ich tue hier weinend vor Gott meine Not darlegen und du haltest mich für eine besoffene Frau. Das ist noch die Höhe. Das, ja, so sind eben die Reich Gottes Arbeiter. Schau mal. Hanna hat nicht so reagiert. Also ich staune über die Frau. Ich staune. Man hat ja wirklich, also normalerweise explodiert man bei so etwas. Aber jetzt hört mal, was Hanna sagt. Aber Hanna antwortete und sagte, der Eli hat gesagt, geh zum Tempus bitte. Sagt sie ihm, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Das hat sie gesagt. Sie hat ihm gesagt, die ganze Not, die ganze Situation, wo sie drin steht. Und was sagt der Eli? Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Weil er Hohepriester war, ist das ein prophetisches Wort, wo Gott darauf eingegangen ist. Ich muss euch sagen, wenn wir in grossen Nöten sind, auch die Frauen in grossen Nöten sind, haben wir manchmal den Eindruck, dass die Verantwortlichen von der Gemeinde, das Älteste oder der Pastor, mich überhaupt nicht versteht. Mich überhaupt nicht begreift. Einfach nicht versteht, was mich im Tiefsten bewegt. Und ich kann mich enorm aufregen und sagen, so sind die Reich Gottes Arbeiter. Kommen nicht nachher, was ihn wirklich bewegt. Hanna hat das anders gemacht. Hanna hat Eli erklärt, was sie eigentlich bewegt. Wie wäre das schön, wenn man so richtig bedrückt und belastet sei, wenn man einen Ältesten anruft oder vielleicht einen Pastor und sagt, hast du Zeit für mich? Ich fühle mich wie nicht verstanden. Hast du mal Zeit für mich? Und dann kann man mal einen Abend lang zusammenreden. Oder vielleicht am Nachmittag. Einfach mal das sagen, wie es mir wirklich ist. Was mein eigentliches Problem ist, was mir eigentlich den Schuh drückt. Und ich muss euch sagen, die Verantwortlichen von der Gemeinde werden euch verstehen. Und werden mit euch beten. Und vielleicht haben sie sogar ein prophetisches Wort in die Situation hinein. Wie das der Eli hatte. Gott segnet die, die sich nicht ärgern über die führenden Leute vor der Gemeinde. Darf ich es noch einmal sagen? Gott segnet die, die sich nicht ärgern über die führenden Leute vor der Gemeinde. Denn wir dürfen nicht vergessen, Gott hat die Ältesten eingesetzt durch den Heiligen Geist. Und wir müssen lernen, auch wenn man manchmal nicht so richtig zu Gang kommt mit diesen verantwortlichen Leuten, aber dass man versucht, mit ihnen einen Weg zu finden. Und dann steht der Segen Gottes über meinem Leben. Hanna ist wieder heimgegangen mit dem Elkana und hat dann ein Bubli bekommen. Samuel. Ein wunderbarer Name. Samuel heisst, der Herr erhört oder vom Herrn erbeten. Je nachdem, wie man es übersetzen kann. Hebräisch, da kann man vielleicht viel Zeug übersetzen. Aber vom Herrn erhört oder vom Herrn erbeten. Immer wenn man Samuel sagt, dann tönt das in den Ohren. Gott hat mich beschenkt. Gott hat mich erhört. Gott hat mir das Geschenk gemacht. Und nachher ist sie nicht mehr nach Silo gegangen, der zur Stiftshütte, bis sie den Bub hat entwöhnt gehabt und ihn nachher ganz Gott zur Verfügung gestellt hat. So wie sie es Gelübde abgelegt hat. Und jetzt stellt euch vor, sie hat gewusst, ich habe nicht viel Zeit, den Bub zu prägen. Ihm das Entscheidende mitgeben auf einen Lebensweg. Ich habe nur Zeit, bis er entwöhnt ist. 7-8-jährig war er in etwa, wo sie ihn nachher nach Silo gebracht hat. Und was hat Hanna echtet dem Sohn gesagt? Ich kann es letztlich nicht ganz genau sagen, aber ich kann etwas sagen. Ich habe das Ergebnis in der Bibel, wer der Samuel nachher geworden ist. Das ist enorm, wer der Samuel geworden ist. Also muss irgendwo eine Saat geschehen sein. Denn Zuletzt kommt aus dem Leben das raus, was Mütter und Väter gesagt haben ins Leben von einem Kind. Auch in meinem Leben. Ja, liebe Eltern gehabt, besonders eine besondere Mutter, die mein Leben geprägt hat. Das, was man heute in meinem Leben sieht, das ist viel zurückzuführen auf Gespräche, die wir hatten in der Küche mit der Mutti. Wir haben Mutti einmal gesagt, jetzt stellen wir jetzt die Känzchen in die Küche stellen, wenn du so Vorträge hast. Aber ich muss sagen, ich war sehr dankbar, was uns Mutter alles erzählt hat. Was die Mutti, und nachher, ich bin ja in der Gärtnerei aufgewachsen, haben wir aber so lange Gartenbettchen müssen jetten. Das war katastrophal. Natürlich, die höre ich gar nie mehr auf. Und dann hat die Mutti auf der einen Seite gejettet und wir haben auf der anderen Seite gejettet. Und die Mutti hat uns biblische Geschichten erzählt. Dort habe ich die Bibel gelernt kennen. Im Garten draussen. Und ich mache mich noch einmal besinnen, als unsere Mutti über das neue Jerusalem geredet hat. Wir sind Tränen runtergelaufen. Ich habe es weiter gejettet dazu. Dass ich einmal in eine sättige, wunderbare Stadt darf gehen. Das war eine Saat in mein Leben hinein. Und meine Mutti hat viel nach einer Predigt, wie sie gehört hat, gesagt, Armin, predige mal anders. Und dachte, ja, die Mutti weiss ja gar nicht, ob ich überhaupt predige. Hat sie gesagt, wenn du mal darfst predigen, der weiss auf Jesus hin. Das ist das Zentrum. Und sag nicht gern, was man alles sollte, was gleich niemand nachher macht. Sondern, dass man auf Jesus hinweist. Und dass Jesus in mir das Entscheidende wirkt. Ich habe gedacht, Mutti, du weißt ja gar nicht, ob ich später predige, wieso musst du mir das alles jetzt da vordozieren? Jetzt bin ich ja selber da. Aber das war eine Saat, die in mein Leben hineingelegt worden ist. Und das ist jetzt meine Frage, was hat Hannah für eine Saat ins Leben von Samuel gelegt? Ich bin überzeugt, Hannah hat mal einmal Samuel gesagt, wer der lebendige Gott ist. Dass Gott das Universum geschaffen hat, die Erde geschaffen hat und dass Gott der Schöpfer ist schon von ihm. Wir kommen nicht von den Affen her, wir kommen von Gott her. Und noch etwas, wir können gar nicht von den Affen her kommen, weil mein Ich, also mein Körper, hat die Eltern mitgeholfen, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber mein Ich ist ein direktes Geschöpf von Gott. Alle, die ich da sehe, das sind direkte Geschöpfe von Gott. Euer Ich, das unsterblich ist, hat Gott geschaffen. Im Augenblick von der Zeugung. Darum ist alle Kinderabtreibung Mord. Weil Gott mich schafft im Augenblick von der Zeugung, tut er mich schaffen, dass ich bin. Dass ich eine Identität habe. Ich habe mich noch nie mit jemandem verwechselt auf einem Bahnhof. Also, ich bin ich. Ich weiss ganz genau, ich bin der Armin. Also, ich weiss auch nicht genau, wie der heisst, aber es ist auch ich. Und das Ich, das hat Gott geschaffen. Ich bin ein direktes Geschöpf von Gott. Und das Ich, das Gott geschaffen hat, ist unauslöschlich, das ist ewig. Der werdet nie mehr sterben, auch wenn ihr körperlich werdet sterben. Aber das Ich wird nie sterben. Das ist unsterblich. Das hat Gott geschaffen. Und das wird Hannah am Samuel vielleicht nicht in diesen Wort, aber auch so beigebracht haben. Dass er ein Geschöpf ist von Gott. Und dass er den Vorzug hat, in einem Volk aufzuwachsen, wo Gott auserwählt hat. Sie wird ihm erzählt haben vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob, wie Gott das Volk auserwählt hat, wie er das Volk nach Ägypten geführt worden ist durch Josef. Wie später der Moses das Volk rausgeführt hat aus dem Land der Ägypter. Und wie der Josua das wunderbare Land, wo sie da jetzt drin dürfen wohnen, wie er den Stämmen das Land zugeteilt hat. Und nachher wird sie weiter erzählt haben, und weisst, unser Volk ist in einem fürchterlichen Zustand. Immer wieder fallen sie ab zum Götzendienst. Immer wieder wenden sie sich von Gott ab. Und du, Samuel, du hast den Auftrag, das Volk zurückzuführen zum lebendigen Gott. Ich kann mir vorstellen, dass der 7-jährige Bub allbemal die Mutti so ein bisschen angeschaut und gestaunt hat. Aber es war eine Sache. Samuel, du hast den Auftrag, das Volk zurückzuführen zum lebendigen Gott. Das ist dein Auftrag. Dem 7-jährigen Bub das gesagt. Er hat es später gemacht. Es war eine Saat, ich muss sagen, ich muss die Hannah noch mal bestaunen. was das für eine wunderbare Frau war. Die merkt das Entscheidende, sagt man in den Kindheitsjahren. Der Rest ist nur noch Entfaltung. Liebe Mütter, auch ihr habt vielleicht Kinder, wo Gott euch anvertraut hat. Und bitte, wenn ihr schon Kinder dürft haben, könnt ihr dir nicht auch sagen, du, liebes Kind, Elian, oder wie es der heisst, Mario, oder wie der die Jungen heissen, los, du bist ein Geschöpf von Gott. Du wirst nie mehr in alle Ewigkeit nie mehr sterben. Auch wenn du älter wirst, auch wenn du später den Körper ablässt, aber du wirst nie mehr sterben. Und der Gott, der dich geschaffen hat, hat Jesus Christus sie auf die Erde geschickt. Oder wir sind ja nicht zum auserwählten Volk gehören. Ich bin ja Heide im Quadrat, das sieht man ja schon. Ich gehöre nicht zum Volk Israel. Aber Jesus Christus ist für die ganze Welt, auch für die ganze Heidenwelt, hier auf die Erde gekommen. Er hat die Sünden von allen Menschen getragen. Auch deine Sünden. Wie manchmal haben wir das unseren Kindern gesagt, dem Matthias, dem Daniel, dem Damaris. Jesus hat auch eure Sünden getragen am Kreuz von Golgatha. Und Jesus ist auf eurer Stelle der gestorben. Und dieser Jesus kann jetzt euch die Vergebung von den Sünden anbieten. Und weil er auferstanden ist, auch ein neues Leben. Man hat Kind nicht unter Druck gesagt und gesagt, jetzt musst du dich bekehren, jetzt ist das. Man hat immer dem Kind gesagt, hast du es verstanden, um was es geht? Und wenn der Heilige Geist dich berührt, dann komm ins Studierzimmer, dann darfst du dich bekehren. Man muss noch ganz gut besinnen, eines Tages hat es geklopft bei mir im Studierzimmertür, ist der Matthias vor der Tür gestanden. Etwa 10-jährig war er dann. Und er hat gesagt, Vati, jetzt ist mit mir so weit. Dann habe ich gesagt, was meinst du genau? Ja, das weisst du schon, Vati. Nachher hat er da so Zettel zum Hosensack rausgekramt. Er hat gesagt, schau, Vati, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe da alle meine Sünden aufgeschrieben. Und dann hat er alle Sünden bekannt unter Tränen. 10-jähriger Bub. Müsste ja nicht meine Kinder verstehen, nicht, was Bekehrung war. Hat seine Sünden dort bekannt. Und dann hat er gesagt, gell, Vati, und jetzt ist Jesus für all das gestorben am Kreuz von Golgatha, für meine Sünden. Dann hat er gesagt, jawohl. Dann hat er gesagt, gell, Vati, jetzt habe ich keine Sünden mehr. Dann hat er gesagt, genau so ist es. Steht nämlich in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann hat er gesagt, Vati, aber jetzt möchte ich noch Jesus aufnehmen. Er hat die Hände zusammen gehabt und hat gesagt, hey Jesus, komm du jetzt in mein Leben. Dann hat er mir angestrahlt und gesagt, gell, er ist gekommen. Das ist nicht so kompliziert da wie die Erwachsenen. Und ich frage, ist er gekommen? Ich spüre nichts. Er hat gesagt, gell, Vati, jetzt ist er gekommen. Ich muss sagen, dass ich habe es auch beim Daniel erlebt, beim Damaris erlebt. Das sind meine schönsten Erlebnisse, die ich auf dieser Erde je hatte. Ein Kind, das sich bei mir bekehrt und wieder Geburt erlebt. Das ist eigentlich unser Ziel. Kinder zu Jesus zu führen. Dass sie mal sagen, jetzt habe ich die Rettung gefunden. Jetzt habe ich mich Rettung gefunden. Jetzt habe ich zum Eigentlichen vom Leben gefunden. Und das ist genau der Auftrag von jeder Mutter, das Kind zu Jesus zu führen. Und jetzt muss man einem Kind sagen, lass mal einmal, wenn du dich jetzt bekehrt hast und eine Wiedergeburt erlebt hast, gehörst du jetzt zum neutestamentlichen Volk Gottes. Und das neutestamentliche Volk Gottes heisst Gemeinde Jesu Christi. Ein Teil von dem neutestamentlichen Volk Gottes sehe ich heute Morgen. Schön. Sieht vielleicht flott aus. Also, da gehöre ich zum Volk von Gott. Und man muss jetzt einem Kind sagen, los, nicht, jetzt musst du in die Gemeinde kommen, jetzt musst du in den Gottesdienst kommen, sondern ihm zeigen, schau, da gehörst du jetzt dazu. Genau wie der Samuel zum Volk Israel gehört hat. Genau so gehören bekehrte und wiedergeborene Kinder in die Gemeinde. Sie gehören zum Volk Gottes. Und sie sollen ihre Gaben und Fähigkeiten hineingeben in die Gemeinde. Damit sich die Gemeinde entfalten kann. Und ich möchte euch, liebe junge Leute, herzlich danken, dass ihr eure Gaben heute Morgen so eingesetzt habt. Hat mich unerhört bewegt. Hat mich riesig gefreut. Dass wir unsere Gaben hineingeben, dass das Volk Gottes entfalten kann, dass es vorwärts gehen kann. Und jetzt kommt der Tag, im Leben von der Hanna. Ich muss sagen, das muss einer von den schwersten Tagen gewesen sein in ihrem Leben. Wo sie nach Silo geht mit dem Samuel. Das war dann etwa 8-jährig gewesen. Und nachher haben sie wieder geopfert und alles. Und dann steht Hanna vor Eli und sagt Folgendes. Es steht hier ab Vers 26. Und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet. Und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. Alle die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Hat Eli nach dem Sohn überreicht. Und er hat gesagt, von jetzt an soll er hier in diesem Tempel bleiben. Er soll da dienen. Das muss ein Moment gewesen sein, wo sich Hanna vom Samuel hat verabschiedet. Und er hat gesagt, ich komme dann in einem Jahr wieder. Man konnte noch nicht SMS anschicken, Kurti telefonieren oder so. Das ist nicht gegangen. Nicht einmal Skype hätte man können. Also, oder müsst ihr euch vorstellen, einfach abgeschnitten. Ein Jahr einfach den Samuel zurückgelassen. Sie hat es vielleicht noch 2-3 Mal umarmt. Und dann hat die Mutter gesagt, denk dran, Samuel. Das ist der Auftrag für das Volk Israel da zu sein. Das ist dein Auftrag. Ich habe dich von Gott erbittet. Ich habe dich von Gott erfleht, dass du das Volk zurückführst zum lebendigen Gott. Du warst ein 8-jähriger Bub. Wir wissen aus der Geschichte von Samuel, wie es weitergeht. Als Gott ihn auf das Mal gerufen hat, die Nacht, oder? Das wissen wir. Wissen Sie, wie alt Samuel dann etwa war? Etwa 10-jährig. Wir haben immer den Eindruck, Gott ruft nur Erwachsene. Er hat einem 10-jährigen Bub die Nacht gerufen, Samuel. Samuel. Dann ist er ja zum Eli gesprungen und gesagt, du hast mich gerufen, das willst du mit mir. Er sagt, du, ich habe dich nicht gerufen. Er hat wieder gehört, Samuel. Und dann hat er ja das berühmte Wort sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Und Gott hat zu einem 10-jährigen Bub geredet. Und hat ihm gewaltigste Sachen gesagt. Ich bin überzeugt, wir können noch viel mehr, durch Kinder und Teenager und Jugendliche in unseren Gemeinden bewegen. Gott redet schon zu jungen Menschen. Und ich möchte, dass wir ganz klar einen Wunsch haben. Und wir müssen mal eins, alle viele liebe Mütter, die da vorne hocken, haben ihre Kinder schon loslassen. Das war nicht einfach, das wisst ihr noch genau. Ich muss mich noch besinnen, als Damaris weg ist von daheim. Wie manchmal bin ich in ihrem Zimmer gestanden und einfach geheult. Ich wusste, sie kommt nie mehr heim, richtig. Klar, sie kommt wahrscheinlich schon heim, noch grüßen und dann schwindet sie wieder. Aber richtig heim kommt sie nicht mehr. Ja, sie müssen loslassen. Ja, der Matthias müssen loslassen. Ja, der Daniel müssen loslassen. Es kommt der Tag, wo sie einem das letzte Mal richtig Adieu sagen. Und dann hat man den Auftrag erfüllt. Man muss mich noch besinnen, als ich bei der Hochzeit hinter dem Damaris und dem Christopher nachher gelaufen bin. Ich musste einfach heulen. Also, ja klar, ich hatte Freude an der Hochzeit. Aber ich wusste, jetzt kann ich nie mehr etwas tun für Damaris. Mein Auftrag ist erfüllt. Schaut, es kommt der Tag, wo der King loslässt. Das ist eigentlich etwas ganz Dummes, was wir machen. Wir ziehen den King von uns weg. Das oder? Dann kommt das King und dann tut man es schöppeln und gibt ihm das Zeug und so. Und dann tut man eigentlich das King von sich wegziehen. Wie ist das wunderbar? Wenn Kinder bei uns Jesus lernen kennen und später in der Lehre oder im Gymnasium oder wo sie sind, ganz klar zu Jesus stehen. Und nachher in der Gemeinde fragen und sagen, du, ich helfe der Jungschar, ich helfe im Teenie-Club, du, ich helfe doch in der Jugendgruppe, ich helfe eben im musikalischen Bereich. Hat mich riesig gefreut. Ich helfe mir reingehen in die Gemeinde. Junge Leute, die sagen, wir wollen etwas bewegen für Jesus. Und die jungen Leute werden ja immer älter. Später können sie sagen, ich will als Ältester mit investieren in ihre Gemeinde. Ich will Pastor werden. Ich will als Missionar und Missionarin will ich etwas bewegen im Reich Gottes. Wenn ich jetzt schon hier stehe, möchte ich Folgendes sagen, wir haben viel zu wenig Pastoren, die sich ausbilden. Und ich bin überzeugt, Gott ruft doch immer noch. Ich mache mich besinnen, wo Gott mich gerufen hat, als ich Lehrer war. Wo mir Gott gerufen hat, Armin, du musst Pastor werden. Und vielleicht hocken da junge Leute, wo Gott ruft, ich möchte dich bitten, werd später Pastor. Beweg etwas in meinem Reich. Was mich ganz besonders bewegt. Wir brauchen junge Leute, die irgendwie eine Wende herbeiführen. Seit etwa 10 Jahren ist es so, dass die Evangelikalen, das heisst die Bekehrten und Wiedergeborenen in der Schweiz, ständig abnehmen. Nicht zunehmen. Man braucht eine enorme Wende. Es braucht die jungen Leute, die sagen, hey Jesus, wenn du mich kannst brauchen, ich will mich auch brauchen. Dass durch mich, wie damals beim Samuel, dass durch mich eine Wende kann geschehen. Und was mich ganz besonders bewegt im Leben von Samuel ist, dass er in Israel eine Wende herbeigeführt hat. Dass ganz Israel plötzlich einem lebendigen Gott dienet hat. Er ist dann nachher von Ort zu Ort gegangen, hat Opfer gebracht und so weiter. Und ganz Israel hat Gott dienet. Die ganze Zeit, wo der Samuel gelebt hat. Und nachher hat er den Saul dürfen prägen. Leider ist nachher der Saul in schwierige Situationen gekommen. Aber dann hat er den David geprägt. Und wenn man das mal zusammenzählt, die Zeit, wo der Samuel Israel konnte prägen, sind etwa 100 Jahre, wo Israel treu Gott dienet hat. Und jetzt noch etwas. Und wisst ihr, wer hinter dem Samuel gestanden ist? Eine bettende Mutter. Das Gebet, es geht nachher zu Kapitel 2. Das ist ein Gebet von der Hanna. Liebe Mütter, leset mal einst das Gebet. Das Gebet ist eines der berühmtesten Gebet. Maria hat in ihrem Magnificat, das ist in ihrem Gebet, die Hälfte vom Gebet von Hanna auswendig aufgesagt. Das war eine tief geistliche Frau. Leset mal das Gebet. Ich bin jedes Mal, wenn ich das Gebet lese, können wir tränen. Was das für eine Frau war. Mit einer sättigen, tiefen Gottesbeziehung. Und hinter dem Samuel ist eine bettende Mutter gestanden. Ich bin überzeugt, solange es Hanna gelebt hat, hat sie für Samuel gebetet. Jeden Tag. Jeden Tag. Und hat gesagt, hey Jesus, brauch meinen Sohn wieder. Brauch ihn. Ich habe ihn von dir erbettet. Ich habe ihn für dich geweiht. Bitte, schenke es Israel, kann zu dir zurückführen. Mütter, eure Kinder werden älter. Tut für sie beten, dass sie etwas bewegen können im Reich von Gott. Dass sie Älteste werden können. Dass sie Hauptleiter werden in der Jugendgruppe. Dass sie Missionare werden können. Dass sie Hauptleiter werden in der Sonntagsschularbeit. Dass sie etwas bewegen können, vielleicht sogar übergemeindlich. Was wir brauchen, ist Evangelisten und Pastoren. Betet für eure Kinder. Solange das dir Atem hat, liebe Eltern, betet für eure Kinder. Leider ist meine Mutter gestorben. Aber solange es ein Atem hatte, hat sie jeden Tag für mich gebetet. Und dass ich so unter dem Segen Gottes kann stehen, das ist auf meine Mutter und meinen Vater zurückzuführen. Man muss noch besinnen, als ich geheiratet habe, ist Mutter und Vater haben mich gebeten, die sollen zu ihnen kommen. Und dann haben sie mir beide segnen, die Hände aufgelegt. Das Segen mitgegeben. Was wir brauchen, sind gesegnete, junge Menschen, die etwas bewegen. Und dann braucht es bettende Mütter. Das ist meine Sehnsucht. Wir brauchen Mütter, die ringen um ihre Kinder. Die sie nicht loslassen, solange sie noch Atem haben. Und sagen, hey Jesus, beweg etwas durch die Kinder, die du mir anvertraut hast. Zusammenfassend haben wir gesehen. Das war eine Mutter in grosser Not. Die Not vor Gott gebracht hat. Aber das können wir auch dann machen, wenn wir eine persönliche Beziehung haben zu Jesus. Können wir unsere ganze Not vor Gott ausbreiten. Wir wollen uns nicht ärgern über die leitenden Leute in der Gemeinde, wenn sie uns nicht verstehen. Vielmehr wollen wir zu ihnen gehen, ihnen die ganze Not sagen. Und sie können mit uns beten und vielleicht sogar ein prophetisches Wort haben. Und nachher, wenn Gott uns ein Kind anvertraut, dann wollen wir es zu Jesus führen. Und dann wollen wir ihm zeigen, lass mal eins, das Entscheidende ist, dass du dein Leben in das Volk Gottes, in die Gemeinde Jesu investierst. Und wenn wir das Kind loslassen, für die Eltern ist es schon losgelassen. Betet für euch Kinder, dass sie etwas bewegen im Reich von Gott. Amen.